hören den Springer Medizin Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge der ZFA Talks, unserer Podcast-Reihe, in der wir mit einem allgemeinmedizinischen Blick auf wichtige medizinische Themen schauen. Mein Name ist Annika Asfalk und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. In dieser Folge sprechen wir über die chronische koronare Herzkrankheit, kurz KHK. In industrialisierten Ländern ist die KHK eine der führenden Todesursachen. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Leben an einer KHK zu erkranken, beträgt für Männer ungefähr 30% und für Frauen 15%. Umso früher die KHK erkannt wird, umso erfolgreicher kann Folgeerkrankungen wie Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen oder auch Herzinfarkten vorgebeugt und Symptome gelindert werden. Ein besonders häufiges Symptom der KHK ist die Angina pectoris. Das bezeichnet Brustschmerzen, die oft unter Stress oder körperlicher Anstrengung auftreten. Viele Patientinnen und Patienten stellen sich mit ersten Symptomen natürlich in der Hausarztpraxis vor. Und ich bespreche heute mit einem erfahrenen Allgemeinmediziner, wie erste Symptome abgeklärt werden sollten und wie die Diagnose gestellt oder eben auch ausgeschlossen werden kann. Dr. Med-Günther Egidi ist Allgemeinmediziner und stellvertretender Sprecher der Sektion Fortbildung der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, der DGAM. Und er war an der vor kurzem veröffentlichten nationalen Versorgungsleitlinie zur chronischen KHK beteiligt. Hallo Herr Dr. Egidi, schön, dass Sie mit mir zu diesem wichtigen Thema sprechen.
Ja, schönen guten Tag.
Wenn sich Patientinnen und Patienten mit Brustschmerz in der Hausarztpraxis vorstellen, sollen ja verschiedene Erkrankungen erstmal als Verdacht im Raum stehen. Welche sind das denn?
Das kann man gar nicht so allgemein sagen. Es kommt sehr auf die Präsentation der Symptome an. Und das Besondere bei diesem Krankheitsbild, man rechnet so ungefähr zwischen 1-3% der Patientinnen und Patienten, die sich mit Brustschmerz vorstellen, an allen Anlässen mal in die hausärztliche Praxis zu gehen. Insgesamt also unter 1% haben solche Brustschmerzen. Und die große Schwierigkeit ist ja auch hier, das ist, was die hausärztliche Tätigkeit so anspruchsvoll macht, quasi die Nadel im Heuhaufen herauszufinden und dafür zu sorgen, dass nur die einer spezialisierten kardiologischen Weiterbehandlung und Diagnostik zugeführt werden, die es tatsächlich auch brauchen. Denn weit mehr als die Hälfte hat eine völlig harmlose Ursache ihrer Beschwerden. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir würden alle möglichen Differentialdiagnosen, Pneumothorax, Bronchialkarzinom, Aortenruptur, Herzinfarkt und viele andere Dinge mehr, Lungenembolie, ausschließen wollen und würden das mit Checklisten machen, dann würden wir von morgens bis abends da sitzen und nichts anderes machen. Das heißt, wir brauchen ja ein zeiteffektives Verfahren. Und das Tolle, was wir hierfür haben, ist der Marburger Herzscore. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person, die vor mir sitzt, tatsächlich überhaupt was am Herzen hat? Und das ist hochrangig publiziert in internationalen Journals und auch validiert worden. Ist ganz einfach, es gibt eine einzige Untersuchung, die dazu durchgeführt werden soll. Und ansonsten sind es anamnestische Fragen oder anamnestische Informationen. Die einzige Untersuchung ist die, dass ich den Brustkorb abtaste und gucke, ob ich durch meine Palpation einen Druckschmerz auslösen kann. Und das andere sind anamnestische Informationen. Das heißt, wie alt ist die Person? Ist es ein Mann oder eine Frau? Bei Männern rechnen wir etwa 10 Jahre früher damit, dass die Wahrscheinlichkeit für eine koronare Herzkrankheit steigt. Also schon bei den über 55-Jährigen. Bei den Frauen sind das eher die über 65-Jährigen. Dann frage ich, sind die Beschwerden belastungsabhängig? Das sind sie natürlich auch, wenn eine Rippe klemmt. Und ganz wichtig, dass wir die PatientInnen fragen, was glauben Sie denn selber? woher ihre Beschwerden kommen. Und wir Ärztinnen sind ja häufig so sozialisiert, dass wir spezielle technische Untersuchungen, Labordiagnostik machen und dass wir das dann möglichst in einer Tabelle ablesen, wenn das und das gegeben ist, dann ist ganz klar die und die Erkrankung da. Nein, es ist hier ganz anders. Wir fragen die Menschen selber, haben sie selber die Befürchtung, glauben sie, dass ihre Beschwerden vom Herzen kommt? Und wenn ich das alles zusammenzähle, dann habe ich schon eine sehr große Sicherheit, eine diagnostische Sicherheit mit drei Fragen oder eine Frage muss ich meistens gar nicht stellen nach dem Alter und dem Geschlecht. Das sehe ich meistens schon im Computer und dann brauche ich nur noch zwei Fragen zu stellen und eine Untersuchung durchzuführen und fertig ist die Situation.
Das heißt, mit diesem Marburger Herzscore fragen Sie quasi Risikofaktoren ab, um einfach schon mal die Wahrscheinlichkeit, ob bei dieser Person eine KHK überhaupt vorliegen könnte, einordnen zu können.
Genau, und das ist die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit. Bevor ich überhaupt eine weitere Untersuchung mache, ja, sei das nun ein EKG, sei das ein Echokardiogramm, sei das eine Koronarangiographie oder sonst irgendwas, muss ich erstmal vorab gucken, wie wahrscheinlich ist, dass das überhaupt alles vom Herzen kommt. Denn in den allermeisten Fällen ist es nicht der Fall. Also wenn es hochkommt, sind das 10%. Unsere Leitlinie Brustschmerz spricht von 8-11%. Das ist ziemlich wenig. Die meisten haben eine völlig harmlose Ursache ihres Brustschmerzes. Und ich selber war jetzt lange Zeit manualtherapeutisch aktiv und habe bei vielen PatientInnen dann die Costotransversalgelenke behandelt und habe die Brustwirbelsäule gestreckt und weg war der Brustschmerz. Und dann erübrigen sich im Grunde die allermeisten weiteren Untersuchungen.
Was sind denn häufige andere Differentialdiagnosen, wenn Patientinnen und Patienten sich mit Brustschmerz vorstellen?
Richtig häufig sind keine anderen. Im Prinzip ist die wahrscheinlichste Ursache Probleme der Bewegungsorgane, der Rippen, der Muskulatur, der Knochen. Und in aller Regel ist es harmlos. Was nicht korreliert mit den Befürchtungen vieler Patientinnen, aber diese Befürchtung ist ja mit aufgenommen in den Marburger Herzscore. Und das, was wir kulturell anders machen, ist, dass wir die Menschen fragen und dass wir nicht einfach ein EKG schreiben. Denn das EKG ist in der Regel eine ziemlich dumme Untersuchung. Die ist wenig sensitiv und wenig spezifisch und hilft uns nicht viel weiter. Wir machen es dann, wenn wir den Eindruck haben, dass da möglicherweise mehr sein könnte. Aber wir haben ja die explizite Empfehlung auch aus der nationalen Versorgungsleitlinie KHK, wenn der Marburger Herzscore im ambulanten primärmedizinischen Setting, wohlgemerkt, niedriges Risiko zeigt. Ja, die Vortestwahrscheinlichkeit bei 0 bis 2 Punkten im Marburger Herzscore ist 2,5%, also verschwindend gering. Dann soll keine weitere Untersuchung gemacht werden, auch kein EKG.
Um die Übersicht zu haben über den Marburger Herzscore, können wir das noch einmal kurz durchgehen, was jeweils einen Punkt gibt, der es wahrscheinlicher macht, dass eine KHK vorliegt?
Ja, das ist ganz einfach. Also erstens, was ich schon sehe, wo ich nicht mal die Patientin meistens fragen muss, Mann über 55, Frau über 65. Ja, ist das der Fall? Gibt es einen Punkt? Vermuten die PatientInnen selber, ich habe Sorge, dass das vom Herzen kommen könnte, gibt es einen Punkt? Sind die Schmerzen abhängig von körperlicher Belastung? Wenn das der Fall ist, gibt es einen Punkt. Also die üblichen Angina pectoris-Beschwerden. Wenn die Schmerzen durch Palpation auszulösen sind, dann gibt es eben gerade keinen Punkt. Null Punkte. Ja? Also nur dann, also es gibt einen Punkt, wenn ich auf den Thorax drücke und es tut nicht weh und ist bereits eine vaskuläre Erkrankung bekannt. Das sind also regelrechte arteriosklerotische Krankheiten, also eine symptomatische periphere arterielle Verschlusskrankheit oder eine KHK oder ein Schlaganfall. Es ist aber nicht Karotteskalk. Das zählt nicht dazu, zu einer kardiovaskulären tatsächlichen Erkrankung.
Okay. Was sind denn aber Anzeichen, wo Sie sagen würden, das ist jetzt gefährlich? Das könnte zum Beispiel auch auf ein akutes Koronarsyndrom hinweisen. Also wann würden Sie sagen, hier muss ich ganz schnell handeln? Das ist natürlich super selten, aber trotzdem nochmal wichtig, der Hinweis.
Letzten Endes ist es ganz schwer, das genau auszumachen. Das erfahrene ÄrztInnen werden das vermutlich gar nicht so ganz genau benennen können. Wenn eine Person kommt, dann kommt es darauf an, wie weit sind die Augen aufgerissen, wie weit ist tatsächlich auch Luftnot mit dabei oder wie schwerwiegend ist der Schmerzzustand. Und dann gehe ich trotzdem erst nochmal die Kriterien des Marburger Herzscores durch. Der hilft mir nicht, ein akutes koronares Syndrom auszuschließen, aber wenn ich sehe, da ist jetzt ein ständiger Schmerz, der nicht durch Palpation zu erklären ist, dann bin ich alarmiert. Und dann ist der Fehler, den manche machen, manche meiner Berufskolleginnen, dass sie sich dann auf ein EKG verlassen oder auf einen Troponintest sich verlassen, der anfangs eben noch negativ sein kann und erst eine Weile braucht, bis er ausschlägt. Und dann die PatientInnen, bei denen man sozusagen den Eindruck hat, hier brennt was, wenn man die dann nicht in die Klinik schickt.
Gibt es denn Unterschiede bei diesen Erstsymptomen oder vielleicht auch in der Darstellung oder der Beschreibung der Symptome zwischen Männern und Frauen?
Ja, das ist ja bekannt und dann ist auch bei Menschen mit Diabetes beispielsweise, dass die dann zum Teil eine andere Wahrnehmung haben und die Präsentationssymptome sind andere. Das ist sicherlich der Fall und es wird jedem Kollegen und jeder Kollegin irgendwann auch passieren, dass man im Einzelfall vorrangig bei einer Frau das nicht erkennt. Ja, ist mir selber auch passiert, dass alles gegen das akute Koronarsyndrom sprach und dann war es am Ende dann doch eins. Ja, das kann es geben. Und es gibt ja auch solche Reflexe, dass wenn bei viszeralen Organen es Probleme gibt, dass es dann eine reflektive oder reflektorische Muskelanspannung gibt und dieser Muskel dann wehtut. Und ich kann dann sogar auch durch Palpation das auslösen. Also ganz hundertprozentige Sicherheit haben wir da nicht. Und das ist eine große Herausforderung, das wirklich tatsächlich zu erkennen. Mhm. Mein Impuls ist, vor allen Dingen jüngeren KollegInnen Mut zu machen und selber mit den fünf Sinnen zu arbeiten. Ich erinnere mich an eine Ärztin in Weiterbildung, zu der ich mich dazugesetzt hatte und ich habe eine Konsultation beobachtet und dann kam eine Mitte 70-jährige Patientin, die hatte eine sehr schwer einstellbare, sehr schwer behandelbare Hypertonie, brauchte zum Teil 4 bis 5 Antihypertensiva, ansonsten keine Vorerkrankung. Und die berichtete, wenn sie zum Einkaufen gehen wollte, also nach spätestens 100 Metern musste sie stehen bleiben. Also typische Angina pectoris-Beschwerden. Mhm. Die Ärztin in Weiterbildung wollte sie zur kardiologischen Praxis schicken. Und ich habe ihr Mut gemacht, lass uns doch selber gucken. Das war im Grunde eigentlich klar, das waren nicht durch Palpation hervorrufbare Beschwerden. Es war eine Belastungsabhängigkeit da und die Patientin selber war über 65. Also wir hatten 3 Punkte, das heißt eine Vortestwahrscheinlichkeit von 17%, so im niedrigeren, mittleren Bereich. Selber hatte sie nicht die Idee, dass es vom Herzen kam, ihre Tochter war, die das spürte. Und dann habe ich in dem Fall entgegen der Empfehlung der nationalen Versorgungsleitlinie eine Ergometrie selber durchgeführt. Nicht, weil ich mir davon einen Erkenntnisgewinn erhofft habe, sondern um die Patientin an den Gedanken heranzuführen, dass das alles mit dem Herzen zu tun haben könnte. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Jetzt habe ich also die Ergometrie gemacht. Es waren typisch belastungsabhängige Stenokardien zu sehen. Sie hat eigentlich sozusagen unsere Vermutung bestätigt, dass das jetzt eine kardiale Ursache wäre. Und dann sah ich dann auch noch die entsprechenden ST-Senkungen im EKG. Also relativ wahrscheinlich alles, hohe Wahrscheinlichkeit. Und dann habe ich die mit einem Zielauftrag in die Kardiologie eingewiesen, Sie mögen bitte eine Koronarangiografie durchführen und mögen bitte dann keinen Stent setzen, sondern sich zusammensetzen mit den Kardiochirurginnen und gemeinsam erörtern, was das Beste für diese Patientin sei. Was passierte? An der Klinik ist auch eine kardiologische Praxis angesiedelt, die sich anders als die Kardiologinnen der Klinik nicht an die Einweisungen hält, sondern einfach das tut, was sie für richtig finden, hält. Die haben sie kathetert, haben eine Mehrgefäßerkrankung gesehen, haben einen Stent gesetzt und haben sie in 2 Wochen zum nächsten Stent einbestellt. Und ich möchte, dass sowas nicht mehr passiert, dass Patientinnen, die zum Katheter kommen, dann automatisch, weil die intervenierenden KardiologInnen irgendeine Stenose sehen, die aufmachen, sondern es soll mit einer Computertomographie, mit einer koronaren Computertomographie eine Lokalisationsdiagnostik gemacht werden. Die können das so genau darstellen und wenn die sagen, das ist eine Dreigefäßerkrankung, dann gehört die Patientin zur Kardiochirurgie. Meinetwegen dann in ein Herzteam, wo die interdisziplinär das nochmal erörtern. Denn nur der Bypass bringt eine Lebensverlängerung um etwa 3%. Bei 97% muss man auf der anderen Seite sagen, bringt er keine Lebensverlängerung. Ja, die haben sich dann umsonst Bypass operieren lassen. Aber immerhin 3% Lebensverlängerung.
Und die Stents?
Und die PCI, der Stent, bringt 0 Lebensverlängerung. Und in vergleichbaren westlichen Ländern kommen etwa auf eine Bypass-Operation 3 Stents und in Deutschland kommen 10 Stents auf eine Bypass-Operation. Das heißt, 2/3 aller Stents müssen in Deutschland weg und 2/3 aller Katheterlabore müssen weg. Wir brauchen, ich habe das in einem Beitrag für die MMK-Benefits Bypass zum Bypass genannt, wir brauchen einen direkten Weg vorbei an der Kardiologie zur Kardiochirurgie. Und der Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses hat genau das ermöglicht, dass wir die Patientinnen als Hausärztinnen hinschicken können. Dass wir sie direkt zur koronaren Computertomographie schicken können.
Diese Änderungen wurden ja im Januar 2024 vom gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen. Die koronare Computertomographie ist damit ja jetzt auch Kassenleistung bei Verdacht auf eine chronische KHK. Wie wurde diese Änderung denn begründet?
Wesentliche Evidenzgrundlage für diesen Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses war die Discharge-Studie, eine große Untersuchung mit 3.500 PatientInnen, wo nach 3,5 Jahren in der Gruppe der Leute mit koronarer Computertomographie weniger große kardiale Ereignisse eingetreten waren, 2,1 versus 3%, und deutlich weniger Komplikationen, nämlich 0,5 versus 1,9% Komplikationen waren.
Okay.
Und man hat nichts übersehen, man hat nichts Wesentliches übersehen. Mhm. Ja, man kann also genau gucken, gibt es eine enge Stelle und wenn ja, wo ist sie? Und wenn ich sehe, die enge Stelle, die ist nur an einem Seitenast und die Patientinnen sind nicht wild symptomatisch, dann reicht es, dass ich die Patientinnen mit Simvastatin und ASS versorge und gegebenenfalls einen erhöhten Blutdruck normalisiere und sie ins DMP-KHK einschreibe und fertig. Und dann brauchen die keinen Kardiologen, keine Kardiologin sehen. Mhm. Ja? Und das ist ein absolut Mentalitätswechsel, dass hier jetzt komplett die Primärversorgung wechselt und auch unser Ziel sein muss, die Kardiologie dahin zurückzudrängen, wo sie hingehört, nämlich erstens, dass wir Echokardiographien brauchen, wo wir Hinweise haben, dass ein Vitium da ist oder dass eine Herzinsuffizienz vorliegen könnte, und in die Akutbehandlung. Da ist sie nicht wegzudenken und fantastisch in ihren Möglichkeiten, jetzt beim akuten Koronarsyndrom eine PCI durchzuführen. Die bewahrt tatsächlich Myokard, was Sie vorhin sagten. Also Sie sprachen vorhin von Vorbeugung. Ansonsten tut sie das nämlich nicht.
Mhm.
Ja, bei der stabilen KHK bedeutet die PCI, bedeutet der Stent, keine Vorbeugung.
Und da bringen dann die medikamentösen Therapien genug?
Die Medikamente bringen genug, das ist bewiesen, ja, dass im Vergleich zu, die nennen das in den Studien OMT, Optimal Medical Treatment, zur optimalen medikamentösen Therapie, Blutdruck normalisiert, Statin und ASS, dass dann zusätzliche Interventionen prognostisch nichts bringen. Wenn die Symptome so sind, dass die Patientin alle 100 Meter stehen bleiben muss wegen Angina pectoris, dann habe ich eine gewisse Chance, diese Symptome zu bessern durch den Stent. Da behalten die Koronarangiographie und die PCI auch weiter ihren Stellenwert, aber das ist nicht das, was die meisten Patientinnen erwarten und auch nicht das, was die meisten Ärztinnen erwarten. Die meisten erwarten Lebensverlängerung und das leistet dieses Verfahren nicht.
Okay, das heißt einfach, das Wichtige ist, auf die Symptomlast zu achten, um dann zu entscheiden, was mache ich und wie überweise ich weiter und was gebe ich quasi für einen Auftrag?
Richtig. Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch des DMP-KHK. Mhm. Das beispielsweise in unserer Praxis die MFAs, die medizinischen Fachangestellten, die Patientinnen regelmäßig gefragt haben. Und da war dann die Schnittstelle. Wenn sie auf eindringliche Befragung, konnten sie denn schnell hinterm Bus hergehen oder konnten sie eine Treppe steigen, ohne Beschwerden zu kriegen oder mit dem Fahrrad gegen den Wind fahren? Wenn eher diese Frage verneint wurde und es ein Hinweis war, dass da Symptome sind, dann mussten die Patientinnen auf jeden Fall noch zu uns Ärztinnen und mit uns sprechen, dass wir überlegt haben gemeinsam, ob man weitere Schritte geht. Mhm. Aber wenn die Patientinnen beschwerdefrei sind, zum Beispiel die geschilderte 75-Jährige, die gegen jede Evidenz bei einer Dreigefäßerkrankung einen Stent gekriegt hat, ja, und dann war sie symptomfrei und kriegte dann einen Termin für den nächsten Stent, was völlig unsinnig war. Und nebenbei, wenn sie denn tatsächlich nochmal Kandidatin für eine Bypass-Operation sein sollte, wird das auch nicht einfacher, wenn in den Koronarien überall Stents drin hängen. Das ist ein technisches Problem.
Ja, und vor allem, wenn man länger wartet und die Patientin älter wird, ist ja auch eine Bypass-Operation nicht weniger risikoreich.
So ist es. Wir müssen uns von diesem Konzept der Stenose verabschieden. Das Konzept der Stenose beinhaltet, ich sehe jetzt eine 80-prozentige Verengung eines Koronargefäßes, dass dann dieses Gefäß dasjenige wäre, was als nächstes dicht geht. Das ist nicht der Fall. Wenn ich eine Stenose habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass irgendwo im Gefäßsystem eine Plaque abreißt und dann sich querlegt und einen Infarkt verursacht, aber nicht an dieser Stelle. Das macht den Patientinnen natürlich auch Angst, wenn sie nach einem Katheterbefund hören, bei mir ist es 80% schon zu und jetzt fehlen nur noch 20%, dann ist ganz aus. Da müssen wir gegen anargumentieren und ein Bild, das ich gerne benutze, ist das, nicht ganz stimmt die Analogie, aber sie ist doch eingängig, wenn ich einen kleinen Fluss oder einen Bach habe mit viel Gestrüpp an der Böschung und dann kommt eine Flutwelle und reißt das Gestrüpp mit. Und dann legt sich das vom nächsten Wehr quer und es gibt eine Überschwemmung. Das wäre sozusagen die Situation, vor der man Angst hat. Und was machen wir? Wir sorgen erstens durch ASS dafür, dass die Flüssigkeit besser fließt. Und zweitens machen die Statine, haben einen Effekt, dass das Gestrüpp an der Böschung, dass das mehr eingebettet wird, dass das Ufer geglättet wird und dass sich da nicht so leicht was losreißt. Und dann ist es fast egal, wie eng es ist, solange ich keine Beschwerden habe. Ja, wenn die Beschwerden gut auszuhalten sind. Das ist sozusagen der Irrtum in den Köpfen der allermeisten Patientinnen wie auch Ärztinnen, dass wir davon ausgehen, dass die Stenose das Hauptproblem ist.
Ja, aber umso wichtiger, das dann zu erklären, um eben diese Angst zu nehmen. Genau, und die Sorge.
Genau. Ja. Dann ist es wichtig, hier auch nochmal zu unterscheiden bei der koronaren Computertomographie. Die wurde schon längere Zeit als Privatleistung, als Igelleistung angeboten von radiologischen Praxen zur Risikoprädiktion. dann geht man zur Computertomographie und dann guckt man, wie ist der Kalkscore an den Koronarien. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen keine Risikoprädiktion durch dieses Verfahren, sondern wir wollen eine Lokalisationsdiagnostik. Wir wollen, wenn die Wahrscheinlichkeit eine mittlere Höhe hat oder sogar auch, das ist das Sondervotum der DGAM in der nationalen Versorgungsleitlinie KHK, wir wollen, wenn ich das für sehr wahrscheinlich halte, dieser Patient, diese Patientin, das springt mich an, das ist eine KHK, dass wir dann sagen können, das ist eine Eingefäßerkrankung an einem eher unbedeutenden Gefäß oder ist eine Hauptstammstenose oder das ist eine Mehrgefäßerkrankung, weil sich daraus eine therapeutische Konsequenz ergibt, nämlich die mögliche Bypassoperation mit der Lebensverlängerung in 3%.
Bei KHK sind ja auch Komorbiditäten sehr häufig. Gibt es da denn Risikokonstellationen, wo Sie sagen würden, hier müssen Sie noch mal andere Therapien einleiten oder noch mal was weiter untersuchen? Zum Beispiel COPD ist ja auch eine sehr häufige Komorbidität. Ist da eine Empfehlung, dass man da besonders drauf achtet?
Nein. Also ich meine, die Patientinnen kennen wir ja sowieso. Und wir wissen, wer jetzt eine COPD hat, das kann es im Einzelfall mal ein bisschen schwer machen, wenn eine Person mit Luftnot zu uns kommt, mit belastungsabhängiger Luftnot. Ist das jetzt ausgelöst durch die COPD? Ist das Zeichen einer sich entwickelnden Herzinsuffizienz oder ist das ein Angina-Äquivalent? Das ist nicht immer einfach. Ja, das macht es schwer. Oder was ich schon genannt hatte, dass man sich beim Diabetes nicht immer auf die Symptome so verlassen kann wie bei Menschen ohne Diabetes. Das ist so ähnlich wie bei Männern und Frauen, dass bei den Frauen dann die Symptome manchmal atypischer auftreten. Aber das ist eigentlich auch alles. Und natürlich Komorbidität, wenn jemand eine bekannte periphere arterielle Verschlusskrankheit hat, dann kriegt diese Person ja einen Punkt mehr im Marburger Herzscore. Dann ist schon die Vortestwahrscheinlichkeit deswegen höher. Mhm. Hypertonie, Diabetes, das wissen wir aber alles. Das kennen, da kennen wir ja die Diagnosen, da sind uns die Patientinnen bekannt.
Mhm. Aber das erhöht ja auch das Risiko für eine KHK, also einen Diabetes zum Beispiel oder eine Hypertonie.
Erhöht natürlich im Prinzip das Risiko für eine KHK, aber gibt nicht mehr Punkte im Marburger Herzscore. Im Prinzip natürlich ohne Hypertonie, ohne Rauchen, ohne Diabetes, wenn diese drei und vielleicht noch ohne positive Familienanamnese, wenn diese drei, vier Kriterien nicht gegeben sind, dann ist eine KHK sehr selten. Mhm. Das kann man schon so sagen. Ja? Also, und bei Diabetes müssen wir umso eher dran denken, dass die Wahrscheinlichkeit für eine KHK natürlich höher ist, klar. Oder bei jemandem, der irgendwie drei Schachteln Zigaretten am Tag raucht.
Okay, damit haben wir doch einige Aspekte zur Diagnose der KHK besprochen und auch besprochen, worauf vor allem in der Hausarztpraxis zu achten ist. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es in den Shownotes wie immer einige hilfreiche Links zu den relevanten Leitlinien, zu den entsprechenden Studien und zu weiterführender Literatur. Vieles davon ist frei zugänglich oder Sie können die Inhalte nach Registrierung oder mit einem Abo auf springermedizin.de lesen. Das war für dieses Jahr die letzte Folge unserer Reihe ZFA Talks, aber 2025 gibt es dann neue Folgen. Die ZFA Talks sind eine Kooperation von Springer Medizin und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.